Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruppentherapie 90s ohne Red Flags. Und heute sprechen wir mal über Gruppentherapie, über diese Therapieform, die vielen gar nicht so bekannt ist, beziehungsweise eine große Skepsis oder sogar Angst davor besteht. Wir haben in der letzten Woche in der Gruppentherapie nämlich auch ein neues Mitglied reinschnuppern lassen und da ist mir das wieder bewusst geworden, wie es dieser Person damit ging, auf so eine Gruppe zu treffen im Therapiekonzept und welche Gedanken bei dieser Person da waren, die Person auch mit uns geteilt hat. Und ich habe mich nochmal daran erinnert, wie so meine erste Gruppentherapie-Session war. Und deswegen gehen wir da heute mal rein und ich erzähle euch, warum ich Gruppentherapie richtig toll finde. Und auch meine Therapeutin hat übrigens gesagt, dass sie die Tendenz hat zu sagen, Gruppentherapie ist noch mal wirkungsvoller als Einzeltherapie. Also, falls ihr da schon mal drüber nachgedacht habt, das ist euer Zeichen. Wir checken ein. Ich sitze hier heute super aufgeregt, weil wir heute Nachmittag Kindergeburtstag feiern. Und 5 Kinder als Gäste zu haben, ist etwas, das mich immer noch aufgeregt macht. Ich wünschte, das wäre anders, aber so cool und lässig bin ich noch nicht. Ich freue mich aber auch extremst drauf, weil wir eine mega coole Rätsel-Schatzjagd machen. Die Sonne scheint, es ist scheiße kalt draußen. Ich sitze hier mit Wärmflasche, Decke und einem warmen Tee, um klarzukommen, denn wir haben ein altes Haus und es ist teuer, das mit Gas zu beheizen. Ja, natürlich habe ich meine Wollschichten an, aber es ist, wie es ist. Noch finde ich es alles ganz knuddelig und muddelig, aber ich weiß, das wird irgendwann im Januar, Februar kippen und dann werde ich sehr aktiv auf mich aufpassen müssen, um nicht in so eine Winterdepression abzurutschen. Aber da kümmern wir uns dann drum. Jetzt sitze ich hier aufgeregt und gut gelaunt und wir reden über Gruppentherapie. Ich habe mir diese Gruppentherapie nicht unbedingt selbst ausgesucht. Es ging mir sehr schlecht im April letzten Jahres. Wir hatten im Jahr davor unser Haus umbauen lassen und auch zum Teil selbst umgebaut, waren zwischendrin noch 2 Monate in Großbritannien mit unseren beiden Kindern und sind dann mit 2 kleinen Kindern an diesem ganz neuen Lebensort gewesen. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, eine Teilzeitanstellung auszuprobieren, obwohl ich eigentlich innerlich das Gefühl hatte, ich bin noch nicht bereit, so viele Stunden mit einem so kleinen Kind, die Maus war damals ja erst 1, zu arbeiten. Und eigentlich möchte ich auch nicht so weit fahren. Und ich habe es aber trotzdem gemacht. Und gleichzeitig habe ich immer mehr als meine angegebenen Stunden gearbeitet und bin sehr schnell in eine Überlastung gekommen. Wer hier ein bisschen öfter zuhört, weiß, oh Maria, das ist doch dein Muster. Ja, ich weiß. Heute weiß ich das. Dank meiner Gruppentherapie. Im April letzten Jahres war ich dann krankgeschrieben 3 Wochen und habe meinen Hausarzt selbst gefragt, ob es eine Liste mit TherapeutInnen für den Landkreis gibt. Und die hat er mir dann auch mitgegeben. Fand ich richtig gut. Es war so eine vollumfängliche Liste, wo alle TherapeutInnen verzeichnet sind. Also auch mit, ob die Kassen- oder PrivatpatientInnen behandeln, welche Therapieformen das ist. Also tiefenpsychologisch oder verhaltenstherapeutisch oder gestalttherapeutisch, Körpertherapie. Es gibt ja ganz viele Therapieformen. Auch nochmal so Informationszentren, an die man sich wenden kann, wenn man noch mehr Informationen oder Hilfen benötigt. Das war wirklich toll aufbereitet. Und dann habe ich auf der Liste geschaut, welche TherapeutInnen bei mir in der Nähe sind, in unserer kleinen Stadt. Und da gab es eine Person und ich habe auch noch, glaube ich, 4 weitere oder so. Auf jeden Fall habe ich all denen auf den AB gequatscht zu der jeweiligen Zeit. Ich hatte dann in meinem Kalender wirklich so Zeitfenster markiert. Therapeutin X kannst du am Dienstag zwischen 14:30 und 15:30 anrufen, weil die ja alle nicht ständig erreichbar sind, sondern natürlich auch irgendwie schauen müssen, wie sie das organisiert bekommen, neben ihrem eigentlichen Job. Ja, und so habe ich mich da durchtelefoniert und meine heutige Therapeutin hatte sich als erstes zurückgemeldet. Die war auch meine Favoritin, weil sie hier bei uns im Ort ist. Und dann hatte ich ein Erstgespräch bei ihr. Das hatte ich relativ zügig. Ich meine aber auch, dass das gesetzlich so vorgesehen ist, um zumindest einmal abzufangen, hey, wie stabil, / instabil ist die Person, wie akut ist die Lage und was für eine Therapieform bräuchte diese Person. Und ja, so war ich in diesem Erstgespräch und habe mich mit ihr über viele Dinge unterhalten. Was ich gleich gemerkt habe, war, dass ich die nicht aushebeln konnte. Ich konnte Themen nicht umschiffen, Das ging bei meinem alten Therapeuten, bei dem ich vor 10 Jahren war. Da war ich in Einzeltherapie nach einem Burnout. Ich weiß, mein Muster. Und da weiß ich noch, da konnte ich schon navigieren. So. Und das hat meine Therapeutin aber nicht zugelassen, sondern die hat navigiert und die hat mich Themen nicht umschiffen lassen, wenn sie mir eine Frage gestellt hat. Und ich in meiner charmanten Art das lächelnd und mit einer Geschichte und einer Anekdote gespickt habe, dann hat sie die Frage einfach nochmal gestellt. Und ich dachte mir, okay, die ist gut, die will ich. Und ich hatte auch einen guten Draht zu ihr, eine gute Verbindung. Und das weiß ich noch von meiner letzten Therapiesuche, dass wirklich das Wichtigste ist, dass diese Verbindung passt. Ihr müsst ein gutes Gefühl haben, wenn ihr zu dem Therapeuten, der Therapeutin geht. Das muss ein Match sein. Und bei der hatte ich mich schon wohlgefühlt, als ich im Wartezimmer saß, weil da unter anderem Bücher von Ein guter Plan lagen und weil sie mich dann auch, als ich zu ihr reingekommen bin, nach meinem Pronomen gefragt hat. Und das fand ich alles unglaublich ansprechend und sehr mit meinen eigenen Werten übereinstimmt. Und dann haben wir vereinbart, dass ich bei ihr auf die Warteliste komme für einen Therapieplatz. Und sie hat mir gleich gesagt, das wird Monate dauern. Und das war ein richtig blödes Gefühl, weil es mir da ja schon schlecht ging. Und ich eigentlich zügig beginnen wollte. Aber es war dann auch okay, weil ich dachte, der richtige Zeitpunkt wird kommen. Und ich glaube, ich habe dann jeden Monat, alle 2, alle 3 Monate bei ihr angerufen. So hatten wir das vereinbart. Und habe immer gesagt, hallo, ich bin immer noch interessiert. So konnte sie abspeichern, alles klar, ich verbleibe auf der Warteliste. Und dann hat sie mich im November, also ein halbes Jahr später, im letzten Jahr angerufen und hat gesagt, so, ich hätte einen Gruppentherapieplatz frei. Und kommen Sie doch mal vorbei, wir machen nochmal ein Einzelgespräch und sprechen dazu. Und dann bin ich zu ihr gefahren und dann hat sie mir von der Gruppentherapie erzählt, dass sie eine Gruppe betreut, einmal wöchentlich, immer über 2 Jahre und dass dort Plätze frei werden und sie mich da sieht. Und ich habe gedacht, nee, da sehe ich mich gar nicht. Ich sehe das überhaupt nicht vor mir, dass ich mich vor fremden Personen, nicht nur einer fremden Person, sondern vor vielen fremden Personen öffne, meine Themen, meine größten Probleme, Herausforderungen, Ängste, Sorgen bespreche. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie soll das funktionieren, wie viel Redeanteil habe ich, sagen die anderen was, was sagen die anderen, was denken die anderen, sagen die anderen, was sie denken. Also all meine sozialen Ängste sind sofort hervorgekommen und ich habe die auch vor ihr besprochen und sie hat gesagt, ja, das sehe ich und das verstehe ich, aber ich kann Ihnen auch sagen, in so einer Gruppentherapie, sie haben auch darüber gesprochen, dass sie einsam sind. Das ist ein Ort, der einmal die Woche für sie ein Gemeinschaftsgefüge bildet. Ich gedacht, ja, okay, ich habe aber auch ein paar Freunde, ich könnte die einfach öfter sehen. Und sie hat auch gesagt, dass in der Gruppentherapie manche Prozesse schneller sichtbar werden. Einfach, weil man nicht nur solo auf so einen Therapeuten oder eine Therapeutin einredet, sondern weil die Dinge, die man erzählt, immer im sozialen Kontext eingebettet sind, also immer in ein Gruppengefüge. Und was nehme ich für ein Beispiel? Ich nehme mal ein Beispiel aus meiner Gruppe. Eine Person aus meiner Gruppe, bei der ist mir das sehr aufgefallen. Diese Person hat mehrfach darüber berichtet, dass sie sich unverstanden fühlt, abgelehnt und es aber nicht ergründen konnte. Und in unserer Gruppentherapie ist dann sichtbar geworden, dass die Person sehr schnell wertet, vor allem abwertet, andere abwertet, was diese Ablehnung und diese Einsamkeit dann auslöst. Und das ist etwas, das wahrscheinlich im einzeltherapeutischen Kontext gar nicht so schnell aufgefallen wäre, weil da hätte die Therapeutin ja gar nicht mitbekommen oder nicht in dem Ausmaß mitbekommen, wie diese Abwertung stattfindet. Und so ist das was, was ganz schnell aufgefallen ist, was ganz schnell Feedback gebracht hat und etwas war, was ganz schnell bei der Person ankam. Und das hatte sie mir eben auch gesagt, so diese Sichtbarkeit von Mustern, gerade von diesen Metaebenen-Mustern, auf die man ja eigentlich hinaus will, die werden schneller präsent und können zügiger bearbeitet werden. Und dann habe ich mir das so angehört und habe gedacht, ja, okay, ich weiß nicht. Und dann hat sie vorgeschlagen, dass ich das ausprobieren kann. Ein Vorschlag, den ich in dem letzten Dreivierteljahr sehr häufig gehört habe, immer wenn es um etwas Neues ging und in mir der Widerstand aufging, kam der Vorschlag, ich könnte das ja erstmal ausprobieren. Denn zurückkehren zu dem Alten, das ist immer möglich. Habe ich bisher übrigens nicht gemacht, also zu dem Alten zurückzukehren. Ich habe mich dann entschieden, das auszuprobieren, auch aus Ermangelung eines Einzeltherapieplatzes. Denn es ist so, dass aktuell Gruppentherapieplätze schneller verfügbar sind. Logischerweise mehr Personen, ne, die in so einer Session sitzen als nur eine Person. Auch weil es noch nicht so publik ist, auch gerade die Wirkungsweise von Gruppentherapie. Eben weil die Sorge da ist, in so einer Gruppe ist ja gar nicht genug Zeit für mich. Das kann ich aber tatsächlich auch aushebeln. So ist das bei mir gar nicht. Es gibt Gruppenstunden, da ich habe schon mal eine ganze Gruppentherapiestunde eingenommen, weil es so akut war. Es gibt Stunden, in denen habe ich 10, 30 Minuten Anteil und kann in mein Thema gehen. Und es gibt auch Stunden, in denen bringe ich gar kein Thema ein, weil ich keins habe oder weil wir uns darauf einigen, dass, also das machen wir untereinander, dass andere Themen wichtiger sind. Und trotzdem nehme ich aus diesen Stunden immer etwas mit. Es gab keine einzige Gruppentherapiestunde, aus der ich nicht für mich Impulse und Denkanstöße mitgenommen hätte. Die sind immer da. Selbst wenn wir durch die Themen anderer navigieren und da eintauchen, lerne ich. Ich lerne in der Kommunikation etwas. Ich habe manchmal ähnliche Themen, immer ähnliche Themen, manchmal. Wir haben eigentlich alle Themen, die um Ängste und Selbstwert sich drehen. Und dann bekomme ich da plötzlich so ein Aha und nehme das für mich mit und kann da weiter drauf rumdenken. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann also meine erste Gruppentherapiestunde Anfang Januar. Ich war sehr aufgeregt, was mich da erwartet. Auch weil es ja nicht wie so eine neue Sportstunde ist, sondern wirklich um Therapie geht. Und wir haben damals zu dritt neu angefangen und drei bestehende Personen gab es in der Gruppe. Und wir haben uns erstmal vorgestellt und ich glaube, wir haben mit Karten gearbeitet. Meine Therapeutin arbeitet manchmal mit Karten, auf denen bestimmte Bilder zu sehen sind oder auch zum Beispiel mit Steinen und Blumen, um zu sagen, was beschwert mich, was macht mich gerade leicht, ne? Solche Metapher, Analogien, Dingsbums, Einstiege. Und ich habe anfangs viel zugehört und zugeschaut, weil ich für mich, Autistin, mich erstmal einfinden musste, was sind denn hier die ungesagten Regeln? Wie wird denn hier kommuniziert? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Was ist in Ordnung? Und auch versucht habe abzuchecken, was ist so meine Rolle? Was ist gut, was ist schlecht? Und damit war ich erstmal ganz viel beschäftigt und auch erstmal mit Zuhören. Was erzählen denn die anderen Personen eigentlich so? Und es waren unglaublich viele neue Eindrücke und ich war auf jeden Fall wahnsinnig aufgeregt und ich habe dann aber nach der ersten Stunde gesagt, ich möchte bleiben, weil ich auch gemerkt habe, okay, ich kann und will mich darauf einlassen. Das ist gerade was ganz Neues und ganz Herausforderndes, aber ich möchte mich darauf einlassen und ich brauche diesen Therapieplatz. Und in der zweiten Gruppentherapiestunde habe ich dann erstmal eine Panikattacke hingelegt und habe zum ersten Mal bewusst gemerkt, dass das eine Panikattacke ist. Ich habe gemerkt, dass ich dieses Gefühl aus meinen Anfang 20er Jahren kenne. Da hatte ich das öfter. Wusste aber nicht, dass das Angst- bzw. Panikattacken sind. Vor allem auch so stille Angst- und Panikattacken. Und dort habe ich aber gemerkt, dass die ganz groß geworden ist. Auslöser war, dass eine andere Person über die Beziehung zu ihrer Mutter gesprochen hat. Und je länger sie darüber gesprochen hat, wie traurig sie das macht, wie verletzt sie ist, wie schwierig das Verhalten der Mutter ist, umso größer wurde meine Angst und Panik. Heute, fast 10 Monate später, weiß ich, da sind so große Parallelen. Und dass diese Person darüber redet, das hat mir Angst gemacht. Denn das innere Kind in mir hätte das niemals gedurft, die eigene Mutter schlecht machen. Sie hat sie ja nicht mal schlecht gemacht, sie hat einfach über ihre Gefühle gesprochen. Aber ich habe gelernt, das ist ein Schlechtmachen und das wäre, ja, katastrophal geendet. Also ist in mir eine Panik gewachsen und ich habe irgendwann den Punkt erreicht, es war mir so unangenehm. Ich habe gedacht, scheiße, du kannst doch jetzt nicht die mit der Panikattacke sein. Nicht in der zweiten Gruppentherapiestunde. Und ich habe richtig gemerkt, okay, das geht jetzt, also ich habe meine Atmung bemerkt und mein Herzrasen und dass ich in so einen Tunnel verschwinde, in dem ich gar nicht mehr so richtig irgendwie bei mir, bei irgendwem sein kann. Und es fing dann an, dass mein Gesicht gekribbelt hat und ich wusste, okay, du musst jetzt irgendetwas machen, sonst bist du die hier gleich ohnmächtig wird. Und dann habe ich das Wort ergriffen, als eine Pause war und habe gesagt, okay, ich muss jetzt reden, weil ich merke, dass ich gerade eine Panikattacke bekomme und ich merke, dass wenn ich nichts tue, das richtig schief geht. Und meine Sorge war, dass alle hektisch werden oder überhaupt, wie alle reagieren. Ich bin davon ausgegangen, die würden jetzt alle hektisch und auch panisch werden, denn das kenne ich aus meiner Kindheit. Aber das ist nicht passiert. Es sind alle einfach ruhig geblieben. Alle sind sitzen geblieben. Ein paar haben mich vielleicht kurz angeguckt. Niemand hat mich gemustert, sondern da war Mitgefühl im Blick. Meine Therapeutin ist irre ruhig geblieben, der habe ich einfach gar nichts angemerkt. Und sie hat gefragt, ob ich das Gefühl beschreiben kann. Und dann habe ich beschrieben, was da gerade in mir passiert und habe gedacht, na klar, ich beschreibe hier mal kurz, was in mir passiert, während ich gerade total durchdrehe. Aber ich hatte dadurch Worte für das, was in mir passiert und je länger ich gesprochen habe, umso besser wurde es. Ich habe beschrieben, wie es mir geht und dann habe ich angeknüpft an das Thema der Person vorher und habe angefangen, über meine Mutter zu reden. Und die Angst, die Panik wurde kleiner und das war für mich ein ganz neues Gefühl. Neben dem niemand flippt aus, spannend, das Gefühl vergeht, das kann vergehen, völlig neues Gefühl für mich gewesen. Und das war dann irgendwie auch so ein richtiger Start, muss ich sagen. Also das war wie der Ritterschlag, Club-Eintritt, irgendwie sowas. Für mich gab es dann erstmal eine Woche, die ganz schwer war, weil so meine beiden Kindheitstrauma so richtig hochgekommen sind. Sowohl die schwierige Verbindung zu meiner Mutter, als auch der frühe Tod meines Vaters, als ich ja noch nicht mal 3 Jahre war. Und ich hatte dann wirklich eine schwere Woche, in der ich viel geweint habe und eigentlich gar nicht so richtig klar kam. Und ich wusste, dass in akuten Situationen immer Einzelgespräche zur Verfügung stehen. Also auch in der Gruppentherapie gibt es begleitende Einzelgespräche. Die sollten sich im Rahmen halten, ich glaube so Schlüssel 1:10, weil halt der therapeutische Prozess schon in der Gruppe stattfinden soll. Aber die Möglichkeit gibt es. Ich habe die bis heute nicht genutzt. Ich weiß, manch andere bei uns auch nicht, manch andere wiederum ja. Aber ich wünschte mir, ich hätte es da gemacht. Aber das war so ein Gefühl von, das alleine schaffen zu müssen, ist es schlimm genug? Wie schlimm wird es, wenn ich nochmal ein Einzelgespräch habe? Und so habe ich mich da irgendwie alleine durchgequält und das ausgehalten. Und das war nicht gut. Das habe ich in der Woche drauf dann aber auch selber gesagt, das würde ich nicht nochmal machen. Ich würde beim nächsten Mal mich früher dazu entscheiden, dieses Einzelgespräch zu wählen. Dieses Angebot gibt es. Es gibt in der Gruppentherapie auch ein paar Regeln, die die Therapeutin festlegt, aber auch zum Teil die Gruppe selbst. Ich habe vorher einen Therapievertrag bekommen und auch die Gruppenregeln. Und da steht zum Beispiel drin, dass wir keinen Kontakt außerhalb der Therapie haben, weil das einfach schwierig ist, wenn zum Beispiel 2 Leute sich anfreunden und dann in ihrer Freizeit über Themen sprechen, die ja eigentlich auch in den therapeutischen Prozess und damit in diesen Gruppenprozess reingehören, weil das dann so ein bisschen außen vor läuft. Das heißt, das ist so eine Regel, die es gibt. Keinen Kontakt außerhalb der Gruppentherapie. Also wenn wir uns beim Eisessen über den Weg laufen, können wir uns natürlich Hallo sagen. Aber ja, auch das ist eine Regel, die mit drin stand. So wie geht es um das Begrüßen, dass wir das absprechen. Möchten wir uns in der Öffentlichkeit grüßen? Was möchten wir sagen, woher wir uns kennen? Da haben wir uns allesamt für einen sehr offenen Umgang entschieden. Also dass wir uns grüßen und dass wir auch im Zweifel sagen, sollte irgendwie das Thema aufkommen, woher wir uns kennen. Bei mir in der Gruppe ist das dann so, dass wir uns in der Gruppentherapie duzen, außer unsere Therapeutin, die siezen wir. Und da wir hier einen kleinen Landkreis haben, gibt es auch die Regel, dass Überschneidungen bei anderen Personen bekannt gemacht werden. Wir alle untereinander kannten uns nicht zum Start. Das ist schon mal in so einem kleinen Landkreis mit so wenig Menschen gut, aber wir haben im Laufe der Therapie Überschneidungen bemerkt. Manchmal sind es die Orte, die wir besuchen, manchmal sind es Menschen, die wir von beiden Seiten kennen und dann machen wir uns darauf aufmerksam, meistens am Anfang oder am Ende der Therapiestunde, dass wir kurz sagen, hey, übrigens, Person XY, ich wollte noch sagen, ich gehe auch immer dorthin, ich habe dich dort gesehen oder eine andere Person hat über dich gesprochen und ich kenne diese Person auch und genau, einfach damit sichtbar ist, hey, die Person kennt meinen Ex-Freund zum Beispiel, wäre ja schon etwas Wichtiges zu wissen. Wir haben natürlich alle ein Schweigegelübdeverbot, wie nennt man denn das? Schweigepflicht? Wir haben eine Schweigepflicht, allesamt. Über alles, was in der Therapie erzählt wird, alles, was uns als Personen betrifft, kenntlich macht, was auch immer, das unterliegt der Schweigepflicht. Also nicht nur die Therapeutin, sondern auch wir dürfen darüber nicht reden. Dazu zählt zum Beispiel auch, dass wir uns nicht gegenseitig in den sozialen Medien folgen. Und dann gibt es die kommunikativen Regeln und die haben wir als Gruppe festgelegt, vor allem als es da Reibungspunkte gab. Ich bin eine sehr überangepasste Person und konnte diese ungesagten Regeln der Gruppe herausfiltern, was natürlich auch irgendwie anstrengend und unnötig ist, rückblickend. Dadurch konnte ich mich gut in die Gruppe einfügen. Nicht jede oder jeder kann das aber. Und so kam es zu Reibungspunkten und wir haben uns eine Gruppentherapiestunde genommen und haben über die Regeln gesprochen. Welche Regeln legen wir als Gruppe fest? Also was brauchen wir, um gut zur Therapie gehen zu können? Was brauchen wir, um uns dort sicher und gehört zu fühlen? Und dann haben wir Regeln abgeleitet und festgelegt. Und das war so klug. Das ist was, was ich wirklich fürs Leben, für den Alltag mitgenommen habe. Dieses Ungesagte, Vorausschauende, immer an alles Angepasste, das ist Teil meines Störungsbildes. Das ist was, was ich als Kind machen musste und lernen musste. Aber es ist unglaublich energiezehrend. Und es ist so viel klüger, mit Menschen in allen Kontexten zu sprechen, Bedürfnisse zu äußern und zum Beispiel auch im Familienkontext Familienregeln festzulegen oder bei der Arbeit oder was auch immer. Immer, wenn man, spätestens wenn man merkt, es reibt. Im besten Fall, wenn man merkt, es kostet mich Energie. Dann darauf zurückgreifen und Regeln festlegen. Wir haben diese Regeln jetzt. Wir müssen die auch gar nicht aussprechen. Wir kennen die. Und damit läuft unsere Gruppentherapie gut. Und wenn doch, dann können wir uns daran erinnern. Das funktioniert ganz toll. Dazu gehört auch so etwas wie höflich zu bleiben. Und wir können da immer unsere Therapeutin als Backup anzapfen. Sie selber sagt, je besser unsere Gruppe läuft, umso weniger muss sie sich einbringen. Sie ist aber schon eine Person, die in den richtigen und wichtigen Momenten präsent ist und dann auch starke Impulse gibt. Sie überlässt uns aber auch vieles, weil sie eine Therapeutin ist, die an die Eigenverantwortlichkeit, an die Selbstwirksamkeit glaubt und uns das vermitteln möchte. Ich finde das toll, ich kann damit gut umgehen. Trotzdem kann ich mich auf ihre Hilfe verlassen. Ich muss sie aber auch aktiv einfordern. Und ich hatte schon den Moment, dass etwas, was jemand in meiner Gruppe gesagt hat, mich so rasend wütend gemacht hat, dass ich nicht wusste, ob ich freundlich bleiben kann, weil ich am liebsten geflucht hätte. Dann habe ich kurz gesagt, Frau, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut hinbekomme, bitte unterstützen Sie mich sonst, ich möchte niemanden verletzen. Und das ist ein tolles Gefühl. Das ist, als hätte man immer so einen allwissenden Papagei auf der Schulter, der einem zur Stelle ist, der einem Sicherheit gibt. Und das ist für mich dieser Gruppentherapieort. Das ist also so ein Safe Space. All meine Probleme und Herausforderungen, die ich auch im Alltag habe, die habe ich auch dort. Dort werden die sichtbar und dort kann ich die in so einem Safe Space besprechen, aber auch lernen in Gesprächen mit den anderen. Und das ist so unglaublich wertvoll. Ein letzter Punkt noch zur Gruppentherapie. Ich mache eine tiefenpsychologische Gruppentherapie, das heißt keine Verhaltenstherapie, in der es darum geht, das Verhalten zu verändern, sondern ich mache eine tiefenpsychologische Therapie, die darauf abzielt, die Ursachen herauszufinden und da anzuknüpfen und Strukturveränderungen hervorzubringen. Und deswegen ist immer Teil einer jeden Gruppentherapie die biografische Arbeit, also der eigenen biografischen Spur zu folgen. Und das ist das, was ich auch wirklich spannend finde, immer wieder zu schauen, woher kenne ich das Gefühl, woher kenne ich die Situation, woran erinnert mich das und mit Hilfe meiner Gruppe dem entlang gehen zu können. Wir hatten in diesem Jahr auch eine Woche biografische Arbeit. Da haben wir mehrere Gruppentherapiestunden genommen und haben unter der Woche, glaube ich, an 3 Tagen oder so zusammengesessen und jeder hat seinen Fluss des Lebens geschrieben und gemalt und gestaltet. Und dann am Wochenende hatten wir 2 Tage, da haben wir uns das gegenseitig vorgestellt. Das war natürlich echt ein Brocken. Aber es war richtig gut, weil wir noch verbundener miteinander geworden sind, weil wir uns noch besser kennenlernen und weil wir noch mehr über die Vergangenheit eines jeden von uns wissen. Und dort auch in den Therapiestunden anknüpfen können und sagen können, hey, das erinnert mich, weißt du noch, in deinem Leben als na-na-na war? Kann das sein, dass das da mit zusammenhängt? Und das ist schön, das übereinander zu wissen und uns damit gegenseitig noch mehr helfen zu können. Ihr hört das schon, nach anfänglicher Skepsis bin ich eine richtige Verfechterin von Gruppentherapie geworden. Ich bin unglaublich dankbar für meinen Gruppentherapieplatz und voller Wertschätzung, weil es das Wichtigste ist, was ich im Leben lernen darf. Und ich bin so stolz auf mich und auf meine Gruppe, mit wie viel Kraft, mit wie viel Mut wir uns da durchbringen und aneinander und miteinander wachsen. Und ich freue mich über jeden Erfolg eines jeden in dieser Gruppe. Und ich fühle bei jedem Rückschlag mit. Und ich bin total froh, dass meine Therapeutin gar nicht so viel älter als ich ist, weil dadurch, sollte die nicht wegziehen, habe ich die mein Leben lang hier und habe immer so eine kleine Safe-Space-Person, bei der ich immer wieder anklopfen und sagen könnte, ich glaube gerade ist nicht so gut, vielleicht könnten wir noch mal kurz reden. Das gibt mir auch noch mal inneren Frieden. Aber jetzt kommen wir zur ZuhörerInnen-Frage. Ich habe eine Frage mitgebracht, die ich gern beantworten möchte. Therapie, Kontaktabbruch mit der Mutter. Wie gehe ich mit der Wut und Trauer um, die wie eine Welle kommt und geht? Was ist mit Auswirkungen auf den Partner, die Partnerin? Ich fühle es 1000. Ich habe das auch im Alltag, dass seit diesem Kontaktabbruch, der übrigens nach meiner Panikattacke in meiner zweiten Therapiestunde stattgefunden hat, dass das wie in Wellen kommt und geht. Und am Anfang waren die stärker. Ich habe das Gefühl, die werden insgesamt weniger und auch weniger heftig. Kommt auf die Themen an, die da drin stecken, die dann nochmal in der Therapie kommen. Oder auch, was es so an zwischenmenschlichem Verhalten innerhalb der Familie mit meiner Mutter und so gibt. Insgesamt fühle ich mich in meinem Alltag stabil und okay damit. Aber ich habe auch Phasen, in denen ich Traurigkeit spüre. Und so viel Wut. Ich kann dich so gut verstehen. Und ich lerne gerade, dass es gut ist, das zuzulassen. Wenn ich das nicht mache, staut sich das nur auf und diese Wellen werden größer. Wenn ich das in den Momenten zulasse, ich habe letztens abends im Wohnzimmer gesessen und habe wirklich bitterlich geweint, weil ich so traurig darüber war, meine Mama nicht sehen zu können. Und traurig darüber war, dass ich gar nicht wusste, ob ich sie vermisse oder die Mutter, die ich nie hatte. Manchmal überkommt mich die Wut, wenn ich mir bestimmte Situationen vor Augen rufe, die gewesen sind oder wenn sie jetzt bestimmte Dinge tut. Manchmal kann ich mich gut regulieren und stabil bleiben und manchmal ist das nicht so einfach. Manchmal haut mich das um und beschäftigt mich 1, 2, 3 Tage. Und ich bin dann auch nicht so stark und präsent im Familiengeschehen. Ich bin dann nicht die Mama und die Maria, die ich gern sein möchte. Und das ist okay, denn es ist ein Therapieprozess und der kostet Kraft und der kostet Zeit. Und das ist Teil von Therapie. Und ich habe mir vorgenommen, in diesen 2 Jahren die anderen Belastungen möglichst gering zu lassen. Das ist jetzt nicht die Zeit, in der ich das krasseste Projekt starte, in der ich eine fette 40-Stunden-Stelle annehme, in der wir eine mehrmonatige Reise machen, in der wir umziehen oder sonst irgendwas. Also alle großen Projekte sind für diesen Zeitraum auf Eis gelegt, weil mich diese Therapiekraft kostet. Und weil sie das auch darf. Und ich schätze meinen Partner sehr dafür, dass er in solchen Situationen mehr übernimmt und mir diesen Freiraum lässt, dass ich mich sammeln kann, dass ich mich sortieren kann, dass ich meiner biografischen Spur folgen kann, dass ich mich regulieren kann. Weil auch er weiß, das ist was, was langfristig für uns alle profitabel ist. Diese Therapie mache ich nicht nur für mich, die mache ich für die ganze Familie. Und wir merken auch jetzt schon, wie das ganze Familienleben davon profitiert. Weil ich natürlich auch Impulse, veränderte Strukturen, veränderte Muster mit hier reinbringe und initiiere. Und das ist schön und das ist gut. Und deswegen, ich nehme mich dann tatsächlich weitestgehend raus und bin dankbar, dass das bei uns funktioniert. Ich hoffe, dass dir die Antwort ein wenig weiterhelfen konnte. Ich checke jetzt einmal aus. Und während ich auf die Uhr gucke, sehe ich, dass ich schnell auschecke, denn heute ist Kindergeburtstag. Ich bin immer noch aufgeregt, ich bin immer noch vorfreudig und ich freue mich jetzt, all meine Energie in diesen Kindergeburtstag zu schmeißen. Wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao, ciao!